hört Farm Vision, der Podcast für Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Wir sind Patrick Elsner und Paul Hofmann.
Ja, und damit eine weitere Folge von Farm Vision, in der wir uns anschauen, wie die GAP nach 2027 aussehen könnte. Und dafür habe ich heute einen Experten bei mir live zugeschaltet aus Brüssel, Europaparlamentarier Norbert Linz. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Linz, Sie sind ein echtes Kind vom See, geboren in Ravensburg, leben in Pfullendorf und arbeiten jetzt natürlich als Parlamentarier für die EVP und sind auch auf dem Milchviehhof aufgewachsen, so heißt es auf jeden Fall. Wie viel von dem, was Sie damals in der Praxis gelernt haben, können Sie denn noch jetzt gerade aktuell in Ihre Arbeit mit reinbringen?
Sehr viel. Also ich glaube, wenn man auf einem Hof aufgewachsen ist, dann hat man einfach einen näheren Zugang zu den Themen, kann die Probleme, glaube ich, auch schneller aufnehmen und hat doch manches Erlebnis oder manches Problem, das geschildert wird, eben selber schon mal erlebt, gerade im Umgang mit Tieren und die Problematiken in dem Bereich. Das ist nach wie vor sehr, sehr wertvoll für mich und das hilft mir bei meiner Arbeit.
Ja, das sogenannte Alltagshandling, was man in der landwirtschaftlichen Familie von vorne aus immer lernt. Aber dennoch, Sie haben dann einen Masterstudiengang in europäisches Verwaltungsmanagement gemacht und sich eigentlich dann relativ früh auch dafür entschieden, ja, vielleicht die praktische Landwirtschaft ist nicht so meins, ich will in die Politik. Wie kam die Entscheidung bei Ihnen? Wie haben Sie sich entschieden, jetzt für mich geht's ab in die Politik?
Ja, also das war nicht irgendwie Kindheitsraum oder ein Jugendwunsch, in die Politik zu gehen oder schon gar nicht in die europäische. Ich habe mich irgendwann für Politik interessiert, damals in den 90er Jahren dann für die Bildungspolitik, wenn du auf dem Gymnasium bist und dann merkst, okay, da ist ein Schulsystem zu sagen und dann gibt es Debatten darüber, wie das verändert werden soll und du merkst einfach, okay, mit dem Programm einer bestimmten Partei, da liegst du am meisten oder stimmst du am meisten überein. Das hat mich dann in die Junge Union und auch in die CDU geführt und erst dann habe ich dann mein Verwaltungsstudium aufgenommen, also Rathaus, Landratsamt. Und war in der Zeit eben auch bei meinem ersten Praktikum hier in Brüssel, bei meiner heutigen Vorgängerin. Und da habe ich gemerkt, ja, die europäische Politik ist sehr interessant. Das Arbeiten im internationalen Umfeld, mehrsprachig, all das hat mich gereizt. Und dann habe ich gesagt, so, da würde ich gerne eigentlich meinen Berufseinstieg machen, was dann auch geklappt hat. Und gleichzeitig politisches Engagement. Und irgendwann hat sich die Chance ergeben, fürs Europäische Parlament zu kandidieren, nämlich im Jahr 2013. Und das hat dann zum Einzug ins Europäische Parlament geführt. Und für mich war es von Anfang an klar, weil wir hatten eine langjährige Tradition im Regierungsbezirk Tübingen, dass die Abgeordneten aus Tübingen für die Landwirtschaft zuständig sind. Und
wie kommt das? Ist das eine Tradition oder ist man in Tübingen besonders landwirtschaftsaffin?
Nee, also in diesem südöstlichen Viertel Baden-Württembergs ist nun mal Tatsache, dass das der ländlichste Bezirk ist. Ja, Südbaden ist auch ländlich, aber der Regierungsbezirk Tübingen ist noch ländlicher. Also die Städte sind noch kleiner insgesamt und die Dörfer sind noch mehr. Insofern ist es klar, dass ein Abgeordneter aus so einer Region dann auch für die Landwirtschaft zuständig ist. Und ich glaube, bei mir hat sich es dann auch, ich glaube, das war nahe gelegen, ja, weil ich einfach auch den landwirtschaftlichen Hintergrund habe und ja auch einige Jahre im Landwirtschaftsministerium Stuttgart war, war es für mich selbstverständlich und es ist auch meine Leidenschaft, mich dann um den ländlichen Raum und die Landwirtschaft zu kümmern.
Ja, so waren Sie eben auch von 2019 bis 2024 Ausschussvorsitzender für den Ausschuss Landwirtschaft und ländlicher Raum, haben damit also mindestens eine GAP-Reform mitbegleitet. Vielleicht für unsere Zuhörer mal erklärt oder naiv gefragt, was macht man im Europaparlament eigentlich so die ganze Zeit?
Was macht man den lieben langen Tag, wenn man Europaabgeordneter ist? Ja? Die Aufgaben sind natürlich vielfältig. Zum einen haben wir sehr viele Sitzungswochen. Es sind 39 an der Zahl. Das heißt, man ist ein Dreivierteljahr im Jahr eben in Straßburg oder in Brüssel. Und man ist da nicht nur im Plenarsaal, sondern man hat Fachausschüsse. Es gibt deren 20 im Europäischen Parlament und einer davon ist eben der Landwirtschaftsausschuss, wo wir jeden Monat eine Sitzung haben. Also das sind dann drei Teile mit jeweils 3 Stunden in der Regel, wo wir eben dann in die Tiefe gehen und viele, viele Details beraten. Aber die Arbeit hört natürlich nicht auf hier in Brüssel oder in Straßburg, sondern man hat einen Wahlkreis. Wir haben vorher gerade schon gesprochen über meine Heimat am Bodensee bis zur Schwäbischen Alb hoch. Da hat man natürlich dann viele Termine bei Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Handel, wo ich natürlich versuche, dann die Problemstellungen aufzunehmen. Was läuft gut bei der Europapolitik, aber eben, wo gibt es eben auch Herausforderungen oder wo geht die Politik in die falsche Richtung? Und bei der Landwirtschaftspolitik haben wir einfach eine besondere Stellung, weil die Landwirtschaftspolitik ist die einzige vergemeinschaftete Politik der Europäischen Union. Das heißt, vereinfacht gesagt, da liegt die Kompetenz in Brüssel, was möglich ist in Berlin, Stuttgart und eben dann auch im Schwarzwald. Das geht von uns aus im Zusammenspiel mit den Landwirtschaftsministern. Also wir sind Co-Gesetzgeber in diesem Prozess zur gemeinsamen Agrarpolitik, sind auf Augenhöhe mit den Landwirtschaftsministern. Die Vorschläge kommen von der Europäischen Union. Ist alles komplex, aber es ist eben viel Arbeit, aber eben auch durch gehörig Einfluss, was am Ende da dabei rauskommt.
Also eben die Volksvertretung in dem Sinne einfach mit in die Europäische Union hineinzutragen, die Interessen hineinzutragen, die Probleme hineinzutragen. Sie haben es gerade auch angesprochen, die Agrarpolitik ist die einzige gemeinschaftliche, vergemeinschaftete Politik in Europa. Ich greife mal vorweg, kann da jetzt schon ein noch davor stehen? Ist sie jetzt noch die letzte vergemeinschaftete Agrarpolitik oder droht sich das durch die anstehende Reform dann doch umzudrehen?
Ja, ich habe da Sorge. Also schon in der laufenden Periode haben wir einiges renationalisiert. Ein Element davon sind die sogenannten strategischen Pläne, die die Mitgliedstaaten gemacht haben. Nur, dass man so ein Bild bekommt, der deutsche Strategieplan hat 4.000 Seiten. Also übrigens, die der anderen Mitgliedstaaten haben deutlich weniger. Aber das so sind wir Deutschen einfach, dass wir alles bis zum Ende dann auch ausformulieren. Nein, aber ernsthaft, ich glaube schon, dass die europäische Agrarpolitik und dass die gemeinsame insgesamt eine Erfolgsstory ist. Und deswegen möchte ich nicht ignorieren, dass es das ein oder andere Problem gibt. Also insbesondere auch dann mit bürokratischen Herausforderungen. Das ist mein täglich Brot. Aber ich glaube eben schon, dass es gut für die Bäuerinnen und Bauern war, dass wir diese Politik hatten in den letzten Jahrzehnten. Und gerade in dem Gebiet, das der BLHV vertritt, wo wir eher eine kleinstrukturierte Landwirtschaft haben, wo wir neben den Sonderkulturen einfach auch benachteiligte Gebiete haben, wo du nie nur im Wettbewerb stehen kannst und aufgrund deiner Innovationskraft, deiner Kreativität als Bauer überleben kannst, sondern da ist einfach auch Förderung, da ist Unterstützung notwendig. Und ich glaube einfach auch, dass das weiter nötig ist. Und da sehe ich auch meine Rolle, dass wir eben das G in der Agrarpolitik auch beibehalten. Und trotzdem, da wo Flexibilität notwendig ist, wo es topografische Herausforderungen gibt, wo es einfach auch Herausforderungen gibt, was den Boden betrifft, was die Struktur betrifft, was die Tierhaltung betrifft und so weiter, dass einfach da auch die nötige Flexibilität da ist. Ich glaube, mit gutem politischen Willen kann man das hinbekommen. Jetzt mal das andere Szenario, wir würden das Ganze renationalisieren. Und trotzdem ja aber einen europäischen Binnenmarkt haben, dann stellt sich für mich dann tatsächlich auch die Wettbewerbsfrage, wenn der eine, jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel, der eine macht bei den Stallbauinvestitionen, der eine Mitgliedstaat gibt 90% Förderung, der andere ist bei 15%, irgendwo ergibt sich dann große wettbewerbliche Unterschiede oder eben auch, was das Umweltniveau betrifft, da haben wir Unterschiede in der Europäischen Union, aber wenn wir renationalisieren, dann laufen die natürlich doch viel, viel weiter auseinander. Nehmen wir mal den Pflanzenschutz, ist für Ihr Verbandsgebiet auch ein bedeutendes Thema. Da sind wir ambitioniert. Wir sind sozusagen da oben dabei, als Deutschland, als Baden-Württemberg sowieso. Aber wenn wir es renationalisieren, dann laufen wir total auseinander.
Das ist ja etwas, was wir in dieser Reihe schon häufiger besprochen haben. Wir müssen natürlich regionale Spielräume, regionale Besonderheiten berücksichtigen und die Regionen über die Mittel so fördern, wie sie es auch wirklich brauchen. Das ist auch ein Ziel, den sehen wir in der Grundzug, auch schon in der neuen Reform oder auch schon in den Strategieplan. Aber man hat immer den Eindruck, je stärker man auf die Region eingehen will, desto höher werden die bürokratischen Lasten. Und auch wenn man jetzt sagt, man will das vereinfachen mit der neuen Reform, sieht es dennoch nicht so aus, als würde wirklich eine Entlastung da rauskommen. Wir haben natürlich auch noch viele Ungewissheiten in der ganzen Sache. Eine Sache haben wir eben gerade schon angesprochen, mehr Regionalität, mehr Spielräume. Aber was ja auch jetzt zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission abgelaufen ist, hat man schon gemerkt, da sind sehr hohe Divergenzen und Uneinigkeiten mit dem aktuellen Kommissionsvorschlag. Vielleicht, um da nochmal so in den Maschinenraum zu blicken, die EU-Kommission macht den Vorschlag, so könnte unserer Meinung nach die GAP nach 2027, der gemeinsame Finanzrahmen, aussehen. Was ist dann Ihr Job als Parlament bzw. als Parlamentarier in der Runde?
Ja, also wir haben ja jetzt die Vorschläge der Europäischen Kommission gesehen. Das war am 16. Juli, also kurz vor der Sommerpause. Und wir haben uns das natürlich auch dann genau angesehen. Und ich habe das immer so verstanden, ja, dass die Kommission, auch der neue Kommissar Christoph Hansen, dass der monatelang zu Recht gesagt hat und auch meine Parteienfamilie, die EVP, hat auch selbiges versprochen, dass wir eine Evolution machen, also dass wir eine Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik auf den Weg bringen, die ich auch immer befürwortet habe. Ich bin niemand, der sagt, das muss alles so bleiben, wie es jetzt die letzten Jahrzehnte war. Da gibt es kein Problem, da gibt es kein Weiterentwicklungspotenzial. Aber jetzt hat die Kommission eben dann Mitte Juli eine Revolution auf den Tisch gelegt, nämlich die Auflösung der bisherigen Fonds. Also die langjährigen Kenner der Materie wissen, wir haben eine erste Säule und eine zweite Säule in der Agrarpolitik. Die erste Säule für die Direktzahlung, im Wesentlichen die sogenannte Hektarprämie und weitere Elemente, auch gekoppelte Zahlungen. Und die zweite Säule eben vor allem für Agrar, Umwelt, Tierwohl, Klimaschutzmaßnahmen und auch die ländliche Entwicklung. So. Und jetzt wirft die Kommission das alles in einen Topf zusammen mit der Regionalpolitik und übrigens auch der Migration und der Sicherheitspolitik und gibt, jetzt sag ich mal vereinfacht gesagt, nimmt das Geld und wirft es Berlin, Paris, Rom und Warschau vor die Füße und sagt, so verteilt ihr jetzt mal schön.
Entschuldigung, so drastisch habe ich das noch nie gehört. Also das war jetzt ein sehr bildliches und drastisches Szenario, was ich so noch nicht gehört habe. Also Sie sagen jetzt wirklich, das Geld wird praktisch vor die Füße geworfen, vor die Stadttore der Hauptstädte und dann sagen, jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt und der Rest kümmert uns gar nicht mehr. Und da kommen wir nochmal, um das nochmal einzuordnen zu dem Bild, was Sie dann noch vorgezeichnet haben, so würden ja dann die Wettbewerbsverzerrungen entstehen. Die einen machen es für den Stallbau, die anderen geben es einfach so raus etc., um das nochmal einzuordnen. Und ich finde es jetzt spannend, dass Sie das wirklich so drastisch jetzt sehen, weil die Kommission oder andere reden das natürlich eher ein bisschen klein, möchte ich es mal so sagen. Das
Problem. Ja, also es ist richtig, dass auch in den Kommissionsvorschlägen natürlich Elemente der bisherigen Agrarpolitik drin sind. Ja, also klar, wenn Sie reinschauen, finden Sie die Hektarprämie übrigens ein Korridor, was ich im Grundsatz in Ordnung finde, zwischen 130 und 240 Euro. Also nur, wir wissen, wo liegen wir jetzt in Deutschland? 157 Euro. Und dann kommt noch die Umverteilungsprämie, die gerade im BLHV-Verbandsgebiet natürlich wichtig ist, dann entsprechend noch obendrauf. Also da, an dem Teil ist auch keine Revolution drin, sage ich mal. Ja. Aber es ist eben dann das, was wir bisher als zweite Säule kennen, ja, auch mit klaren Vorgaben, also zum Beispiel für die Agrarumweltpolitik muss 35% in der zweiten Säule verwendet werden. Ja. Diese Elemente sind dann entsprechend raus. Also da heißt, wenn Madrid das nicht will, aus den jetzigen Vorschlägen, dann kann man das im Wesentlichen auf die Hektarprämie draufschlagen und ganze Teile, sage ich mal, auch der bisherigen Agrarumweltpolitik dann nicht mehr fortführen. Also die Elemente sind da, aber du hast großen Spielraum dann bei der nationalen Verteilung. Wir haben das ja alles in diesem sogenannten NRPP, also in diesem Plan für die nationalen und regionalen Partnerschaftspläne. Und da kommt ein weiteres Element dazu, weil Sie es so ein bisschen angedeutet haben, nicht nur, dass der Einfluss des Europäischen Parlaments, also uns als Co-Gesetzgeber, sehr stark limitiert ist, sondern auch die Regionen verlieren deutlich an Einfluss. Bisher war es eben so, Baden-Württemberg, Stuttgart konnte verschiedene Elemente in der zweiten Säule praktisch direkt mit Brüssel verhandeln. Also hat schon mit den strategischen Plänen über Berlin den Weg gehen müssen, aber hat, also in Baden-Württemberg haben wir ja das FACT-Programm, doch sehr viel, sag ich mal, Eigenständigkeit und eigene Gestaltungskraft gehabt. Ich sehe das dann in Zukunft nicht mehr so. Also jetzt vereinfacht gesagt, der Peter Haug, die Michaela Kanewer, die müssen in Berlin betteln gehen und verhandeln. Dann mit dem Bundesfinanzminister, auf der europäischen Ebene ist der Außenminister dann noch im Spiel, der dann eben im Wesentlichen verantwortlich ist jetzt für die Verhandlungen dieser nationalen Regierung.
Aber im Grunde ist das doch ein absurdes Ergebnis, wenn man jetzt das auf Deutschland überträgt, weil gerade die zweite Säule-Programme, die waren ja sehr, also die sind wirklich Programme, die funktionieren, weil die zugeschnitten sind auf die Länder, auf die Eigenschaften und jedes Land kann auch Mittel da reingeben. Man muss sagen, Bayern und Baden-Württemberg sind jetzt Länder, die sehr viel Gelder noch hinzugeben können oder wollen. Ja. Aber das hat ja funktioniert in der GAP, die zweite Säule. Jetzt will man wirklich sagen, man will es flexibler gestalten, auf die Region genauer zuschneiden, aber macht eigentlich in der Umsetzung das Gegenteil. Liegt es daran, dass wir in Deutschland ein föderales System haben? Wird es in Paris anders funktionieren oder besser?
Also das ist richtig. Natürlich ist in Paris bisher auch die zweite Säule entschieden worden im Wesentlichen. Und die Regionen hatten da deutlich weniger Mitspracherecht. Also zum Beispiel das Elsass, ihre Nachbarregion hatte natürlich nicht den Einfluss jetzt im Vergleich wie Baden-Württemberg oder auch die österreichischen Bundesländer. War gerade am Wochenende in der Steiermark. Da merkt man, da ist eben auch in Österreich eben auch Gestaltungskraft eben dann auch in den Bundesländern dann auch vorhanden. Ja, das ist der innere Aufbau eines Staates. Ja, und das ist auch nicht meine Aufgabe als Europaabgeordneter, das zu kritisieren oder das zu ändern. Ich bin überzeugter Föderalist und ich glaube, wir sind gut gefahren, dass wir einfach in Deutschland, wenn man es auf die Landwirtschaft mal runterbricht, mit der süddeutschen, der norddeutschen und der ostdeutschen Struktur, wir haben ja, sag ich mal, im Wesentlichen drei verschiedene Strukturen der Landwirtschaft in Deutschland. Da konnten wir einfach mit der starken Regionalisierung in der zweiten Säule eben unserer Struktur, wie wir es im süddeutschen Raum haben, eben besonders entgegenkommen. Ich sage nicht, dass das dadurch in Zukunft weg ist, aber es sind ganz andere Verhandlungsprozesse und ich glaube, wir sind gut gefahren, dass auf der europäischen Ebene der Bundeslandwirtschaftsminister oder die Bundeslandwirtschaftsministerin im Fahrersitz gesessen hat und im Europäischen Parlament der Agrarausschuss. Und jetzt haben wir einfach so Mischverhandlungsteams, sage ich mal. Also mit im Europäischen Parlament wird jetzt dieser NRPP, also dieser Plan für die Nationalstaaten und die Regionen, Agrarpolitikern, Regionalpolitikern und Haushaltspolitikern verhandelt. Also ich stelle nicht in Frage, dass ein Haushaltspolitiker den Gesamthaushalt der Europäischen Union verhandelt. Aber warum soll der Haushaltspolitiker über potenzielle Degression von Agrarzahlungen entscheiden oder über Agrarumweltelemente?
Das haben wir in der letzten Folge auch nochmal diskutiert. Also der NRP umschließt faktisch alle Fördermaßnahmen von der Regionalförderung oder Kultur, was auch immer alles reinfließt. Das wird alles in einem Plan verortet. Oder weiß man noch nicht so genau. Und man hat in diesem Plan dann eine gesperrte Finanzmenge für die Landwirtschaft.
Ja, also jetzt wird es ganz kompliziert.
Ja, dafür sind wir da.
Weil wir uns im Vorfeld natürlich sehr gewehrt haben und gesagt haben, wir brauchen eine eigenständige Verordnung für die gemeinsame Agrarpolitik. Also was hat die Kommission im Vorfeld von dem 16. Juli gemacht? Hat Teile aus diesem NRPP rausgenommen und hat daraus einen Hansen-Vorschlag gemacht. Also einen Vorschlag, den der Agrarkommissar mit eigenen Artikeln dann vorgeschlagen hat. Ich würde jetzt mal sagen, sehr pauschal, 80% der Substanz ist in diesem NRPP, in dieser NRPP-Verordnung und 20% ist in der traditionellen GAP-Verordnung drin. Jetzt hat die Kommission, und ich glaube, das wäre ja das nächste Element, wo sind wir jetzt? Weil wir Widerstand geleistet haben und gesagt haben, wir weisen das zurück, wenn es keine Bewegung seitens der Kommission gibt, ist die Kommission uns jetzt entgegengekommen und hat wesentliche Artikel aus, ich weiß, das hört sich sehr technokratisch an, aber ich muss es so formulieren, aus dieser Verordnung, wo alles zusammengewürfelt worden ist, wieder rausgenommen und wieder mehr in die Eigenständigkeit der eigentlichen GAP-Verordnung gebracht. So, Also das Spiel, sage ich mal, des nächsten Jahres wird sein, okay, der Startpunkt ist jetzt besser, wie er am 16. Juli gewesen wäre, aber, und ich werde mich ja auch bewerben für die Berichterstattung für die gemeinsame Agrarpolitik, ich weiß ja noch nicht, ob ich dann auch nominiert werde von den Kolleginnen und Kollegen, ich würde es dann als meine Aufgabe eben auch sehen, weitere Artikel aus dieser Verordnung rauszunehmen und wieder in die eigenständige GAP-Verordnung reinzunehmen. So, hört sich sehr technokratisch an.
Aber das nochmal noch einmal wiederholen. Also wir haben die NRP, haben wir schon oft gesprochen, können wir so ein bisschen mittlerweile anfassen. Und dann haben wir immer noch eine GAP-Verordnung, Sie haben es gerade als ein bisschen als Hansenplan beschrieben. Sprechen wir dann darin von den, was im Endeffekt die erste Säule-Maßnahme im Grund abbildet? Sind das diese Mittel oder wie kann ich die zuordnen?
Ja, also das ist im Kern natürlich das so und im Moment ist eben, im Moment ist alles vermischt. Ja, so, und jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel, warum ich da Probleme sehe. Wir haben langjährige Kofinanzierung in der zweiten Säule der Agrarpolitik. Also was ist die Normalität? Wenn ein Landwirt eine FFH-Mähwiese hat, bekommt da eine Förderung und dann ist die Hälfte von der EU und die Hälfte ist vom Land. Manchmal auch ist dann auch noch Bundesgeld dabei. In der Regionalpolitik haben wir ein bisschen eine andere Struktur, dass, sagen wir, ärmere Regionen kriegen eine höhere Kofinanzierung von der EU als die reicheren. Ja, also wenn Baden-Württemberg ein Programm macht in der Regionalpolitik, muss es mehr eigenes Geld reinschmeißen, als zum Beispiel, wenn das Rumänien macht.
Der Begriff, das ist dann die Kohäsionspolitik, was Sie beschreiben.
Genau, das ist Kohäsions- und Regional- und Strukturpolitik, also die drei Begriffe gibt es dazu. So, aber die Agrarpolitik funktioniert natürlich anders. Ja? Wenn ich da so gleiche Kofinanzierungselemente mache, also, sagen wir mal vereinfacht, beim Stallbau kriegt man in Rumänien immer 70% und Baden-Württemberg kriegt man nur noch 30% dann von der EU und dann gibt es natürlich hohe Verzerrungen. Also, was will ich damit sagen? Das ist so ein Artikel, wo ich eben nicht glaube, dass die Kofinanzierung, über die Regionalmigration, die Sicherheits- und eben die Agrarpolitik hinweggehen kann. Vergemeinschaftete Agrarpolitik heißt für mich, dass wir Kofinanzierungssätze eigenständig entscheiden können.
Eigenständig heißt auf Länderebene oder auf europäischer Ebene?
Also auf europäischer Ebene, dass wir die Grundentscheidung treffen. Es ist ja so, ich habe ja jetzt Korridore, also auch in Baden-Württemberg gibt es unterschiedliche Kofinanzierungssätze, sagen wir, in verschiedenen Programmen. Ja. Aber dass wir eben nicht sagen, eine ärmere Region hat ganz andere Sätze wie eine reichere Region. Ne. Das möchte ich nicht zulassen für die Landwirtschaftspolitik. Ja. Und deswegen brauchen wir da schon einen Rahmen auf der europäischen Ebene und können nicht sagen, die Agrarpolitik ist gleich wie die Regionalpolitik. Das ist doch ein völliger Unterschied. Ne. Für mich ist Agrarpolitik nicht im Wesentlichen Sozialpolitik. Im Gegenteil, Agrarpolitik soll Ernährungssicherheit gewährleisten, soll in Zweifel den Strukturwandel begleiten, es soll nicht zu Strukturbrüchen führen. Regional Kohäsion und Strukturpolitik hat doch eine ganz andere Aufgabe. Ich will eine Region näher an den europäischen Durchschnitt ranholen, was das Einkommen betrifft, was den Wohlstand betrifft. Und deswegen habe ich da völlig anderen Ansatz oder völlig andere Aufgabe dann dieser verschiedenen Politikbereiche. Und deswegen kann ich die Governance-Struktur, wie man neudeutsch sagt, dann eben nicht über beide Politiken so einheitlich drüber stülpen.
Man könnte jetzt natürlich noch die verschiedenen anderen Aspekte, die wir jetzt kennengelernt haben in der Reform, genauso en Detail durchdeklinieren. Weiß nicht, ob wir das alles schaffen. Was mich noch aus Ihrer Sicht interessieren würde, wir haben es vorhin kurz angesprochen, dieser Korridor, in dem sich die Direktzahlungen bewegen könnten. Es soll eine verpflichtende Degression und Kappung in Zukunft geben, so Hansens Vorschlag. Er begründet es auch damit, im Endeffekt, wir müssen jetzt mit weniger Geld klarkommen, jetzt schauen wir mal, die so einzusetzen. Wie gehen Sie mit dem Vorschlag um, dass ab 100.000 Euro sind es praktisch kein Geld mehr in die Betriebe fließt oder pro Betrieb?
Ja. Dieser Vorschlag ist ja nicht neu. Also da muss man einfach sagen, das hat die Kommission in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer vorgeschlagen. Ja, und sie hat sich ja bisher da auch nie durchsetzen können. Ich würde jetzt mal sagen, soweit ich das richtig einschätze, hoffentlich richtig einschätzen kann, in Ihrem Verbandsgebiet gibt es durchaus viel Sympathie, glaube ich, oder eher Sympathie, auch für einen Kappungsansatz, ob der jetzt bei 100.000 oder auch höher liegt. Ja. Aber schon mal, wenn ich einfach, sag mal, aus dem BLHV-Gebiet rausgehe, nach Norddeutschland oder auch nach Ostdeutschland, ja, muss ich einfach schon sehen, ich habe dort Regionen, und ich würde fast sagen, das ist ein bisschen auch ein Unterschied, sagen wir mal, zu unserer Heimatregion. Da ist dann die Landwirtschaft das einzigste Element und der einzigste Wirtschaftsbereich, der tatsächlich Arbeitsplätze bereitstellt, ja, und auch für gewisse Strukturen dann auch sorgt und, sage ich mal, auch der Abwanderung vorbeugen kann. Ich bin da in dieser Diskussion sehr offen. Ich bin, und das weiß jemand, der oder wissen alle, die mich schon ein bisschen kennen, ich bin ein Fan der sogenannten Umverteilung nach unten, ja, also der Politik der ersten Hektare. Ich glaube, einem Landwirt im Schwarzwald, ja, oder auch am Oberrhein, ja, oder auch auf der Baar, dem nützt es mehr, wenn er auf seine ersten 40 Hektare 70 Euro obendrauf kriegt, ja, und dann für die weiteren 20 noch 40 Euro, als wenn ich Kappungselemente einführe, wo dann der Betrieb im Osten den Steuerberater hinzuzieht und dann letztendlich zur Betriebsteilung kommt. Ja. Aber ich persönlich glaube, ne, um das einfach zu sagen, das Europäische Parlament, das ist mal zumindest meine Erwartung, wird sich wiederum wie in der Vergangenheit auch für ein Kappungsmodell aussprechen im eigenen Mandat. Ich finde problematischer eigentlich die Degressionsvorschläge. Ja. Auch die sind ja nicht neu, kamen schon mal, ne, sagen wir in den 2000er, Jahren, aber da muss man wissen, da ist gemeint, der Betrieb ab 125, 127 Hektar. Ja, jetzt weiß ich, ne, und kenne die Struktur natürlich in Südbaden, die oftmals kleinteilig ist, aber auch in Südbaden gibt es viele, ich würde mal sagen, auch Zukunftsbetriebe, die durchaus diese Grenze dann auch reißen. Und was geben wir damit für ein Signal, insbesondere an jüngere Landwirte, dass wir sagen, also irgendwo, ne, ab 125 Hektar finden wir die Größenordnung nicht mehr in Ordnung, ne? Für jetzt zum Beispiel, ne, einen Ackerbaubetrieb am Oberrhein oder auf der Baar. Also damit habe ich meine Probleme, ja, wenn wir da ab 20.000 Euro dann auch kürzen. Und da glaube ich, weiß nicht, ob ich das richtig einschätze, weil wir ja am Anfang der Diskussion sind, ich glaube, das Degressionselement wird so auch im Parlament nicht überleben, weil einfach, ne, da sehr viele betroffen sind. Ich gebe einfach mal das Beispiel wieder aus unserem Nachbarland Frankreich. Ja, die haben eine ähnliche, ne, durchschnittliche Größe, ne, die haben auch 60 Hektar im Schnitt, so wie Deutschland, und aber auch viele, ne, Betriebe einfach in diesem Bereich, sagen wir mal, zwischen 100 und 200 Hektar. Also da glaube ich, da gibt es eine Mehrheit im Agrarausschuss, dass man das nicht will.
Das war auch meine Vermutung, oder ich wäre vielleicht in meiner nächsten Frage darauf hineingegangen, weil kein Gesetzesvorschlag oder kein Vorschlag kommt so aus dem Parlament hinaus, wie es hineingeht. Von daher ist Degression und Kappung schon so ein Feld, wo man überlegen könnte, dass man es wahrscheinlich noch rausverhandeln kann. Aber so wie ich das jetzt bei Ihnen verstanden habe, Kappung könnte schon sein, dass es mitgeht. Degression, nein. Aber am liebsten Umverteilungsprämie. Wo wir aber wahrscheinlich ein bisschen aufschlagen werden, und das hat Christopher Hansen schon sehr früh erklärt, ist Junglandwirteförderung. Hier haben wir ja schon einen Aspekt, der ausnahmsweise, wenn man jetzt die ganze GAP-Reform mal betrachtet, gelobt wird, teilweise zumindest, dass man hier mehr Geld reinstecken möchte. Und wenn ich es richtig blicke, dann geht es eher darum, ein großes Investitionspaket für Junglandwirte zu schüren. Oder wie schätzen Sie da die Förderungsvorschläge ein?
Ja, genau an dem Beispiel sieht man auch mal, ja, dass sich das eine eigentlich mit dem anderen auch teilweise widerspricht. Der Christoph Hansen hat jetzt zu Recht einen Aktionsplan für die Junglandwirte vorgelegt. Ja. Aber durch das, dass man eben diesen NRPP ja so angelegt hat, wie er angelegt ist, große Spielräume für die Mitgliedstaaten, ja, hat der Christoph Hansen ja gar nicht mehr die Macht sozusagen, ja, auf der europäischen Ebene festzulegen, ja, wie viel vom GAP-Geld für die Junglandwirte reserviert sein wird. Also, zur Erinnerung, jetzt sind es in der ersten Säule 3%. Mhm. Ich finde, ne, der Christoph Hansen schlägt zu Recht eine Verdopplung vor. Ja, und ich will beide Elemente, ja, da auch berücksichtigt wissen. Also zum einen, ne, sage ich mal, schon die traditionelle höhere Hektarprämie. Ne, für die ersten bis 120 Hektar kriegen ja die Junglandwirte eine höhere Förderung. Ne, im Moment sind es, wenn ich es richtig weiß, 134 Euro nochmal auf den Hektar. Aber eben auch, ja, Elemente eben auch die stärkeren Agrarinvestitionsförderung. So, ich sage aber ein bisschen, ne, eigentlich ist der Christoph Hansen ein König ohne Land. Ja. Er macht einen Aktionsplan, ja, sagt, ich will die Junglandwirte statt erfordern, aber kann nur die Mitgliedstaaten, also Berlin, dann auffordern. Ja? Macht es dann mal. Ja?
Was heißt auffordern? Das ist nur eine Aufforderung, ein Appell, oder kann er das überhaupt gar nicht bindend sagen, also ihr kriegt das Geld nur wenn dann?
Genau, also von der jetzigen Struktur kann er es einfach nicht machen. Ja? Hm. Und meint, ne, wenn ich Berichterstatter werde für die GAP, würde ich mit dafür sorgen wollen, dass wir eben bestimmte Budgetentscheidungen dann schon in Brüssel treffen. Also so nach dem Motto, wie wir es auch jetzt getan haben. Ein Mitgliedstaat muss mindestens 3, 4, 5 oder 6% eben dann für die Junglandwirteförderung bereitstellen. Und dann kann sozusagen, da kann Berlin dann nicht mehr raus, sondern das muss eben dann auch bereitgestellt werden. So. Und jetzt, in der jetzigen Struktur, können wir das hier nicht entscheiden, weil das ist ein Teil des deutschen Strategieblatts, und da tauchen vielleicht eben dann die 6% auf oder sie tauchen eben nicht auf. Ne? Aber die Kommission hat dann nicht mehr die Macht zu sagen, also du Deutschland, wenn du die 6% nicht da drin vereinbarst, dann genehmigen wir den Plan nicht. Also so ist es im Moment nicht angekommen. Mhm.
Das liest sich ja unterschiedlich. Ich bin jetzt tatsächlich auch in dem, was ich aus den Berichterstattungen rausgezogen habe, davon ausgegangen, dass es gewisse Baselines, Richtlinien gibt, Grundanforderungen an diesem Plan, die eingehalten werden. Und dass dann im Endeffekt sowas drinstünde wie, diese 6% müssen sein. Und bis auf weiterhin ist es ja auch ein Aspekt der Junglandwirteförderung, dass man, die Erbregelung national so regelt, dass Höfe schneller übergeben werden können. Und dann dachte ich auch schon, oha, ist das jetzt hier ein Grundsatz, der in NRP dann berücksichtigt werden muss? Praktisch, wir setzen uns dafür ein, auf nationaler Ebene die Erbfolgeregelung zu verbessern. Aber wenn diese 6% nicht vorgeschrieben werden, dann kann man ja überhaupt gar nicht eingreifen oder gar keine Anforderungen stellen an den anderen Partner des nationalen Plans.
Genau, so, und das ist ein Element, wo ich einfach sage, so, das müssen wir ändern. Ja? Und ich merke auch da, im Agrarministerrat gibt es da viele Verbündete, ich nenne mal die Österreicher vorneweg, die einfach sagen, ja, wir brauchen bestimmte, auch bisherige Elemente, die dann auf der europäischen Ebene vorentschieden würden. Nach meinem Dafürhalten braucht es eben auch weiterhin irgendwo ein Mindestbudget auf der europäischen Ebene für Agrarumweltmaßnahmen, um mal ein anderes Beispiel. Aber gerne auch ein Gesamtbudget, wo wir dann sagen, Agrarumweltmaßnahmen, Tierwohlmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen und nicht ein Korsett, wo ich sage, du Mitgliedstaat musst 3,7% fürs Klima da reservieren, sondern da kann man natürlich dann auch Spielräume dann auch haben. Also der eine macht mehr für die Biodiversität, Ökosystemleistungen, der andere konzentriert sich stärker auf Tierwohl. Da sehe ich durchaus Spielräume. Aber zu sagen, wir haben da praktisch keine Haltelinien mehr, ähnlich wie bei der Junglandwirteförderung, da bin ich anderer Meinung. Und das müssen eben aus meiner Sicht die Co-Gesetzgeber machen und nicht dann irgendwo Beamten in der Verhandlung dann zwischen der Kommission und den Beamten in Berlin, die dann die strategische Planung dann verhandeln. Ich habe den Eindruck, es wird versucht, vieles auf die Beamtenebene runter zu bringen. So, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, bei allem Vertrauen in die Beamtenschaft, ich finde, manche Entscheidungen sind politische Entscheidungen. Also ich will entscheiden hier in Brüssel, wie viel Geld für die im Grundsatz für die Junglandwirte berücksichtigt werden sollen. Ich will entscheiden oder mitentscheiden mit dem Rat, wie viel im Topf sein soll für Agrarumweltmaßnahmen, Klimaschutz, Tierwohlmaßnahmen. Hm. Ich will mitentscheiden, und das ist ja schon angelegt, das ist ja nicht alles rausgenommen, über einen Korridor dann bei den Hektarzahlungen, um es nicht zu weit auseinanderlaufen zu lassen. Ich will mitentscheiden, auch über einen Korridor bei den koppelten Zahlungen, auch so ein traditionelles Konfliktthema, wo wir in Deutschland, sagen wir, schon lange entkoppelt haben, zumindest außerhalb der Tierhaltung, und andere fröhlich Geld reingeben für die Zuckerrüben, nochmal ein Beispiel zu geben, mit einer weiteren gekoppelten Zahlung. All das sind Aushandlungsprozesse, wo ich eben glaube, da muss die europäische Ebene drinbleiben. Und zwar die politische Ebene, und nicht nur der Kommissionsbeamte.
Also wenn ich es jetzt so zusammenfassen würde, der Reformvorschlag gibt einfach massiv viel Verantwortung ab. Man hat kaum noch Einfluss darauf, dass die oder wie die Mittel verteilt werden, auch kann keine Rahmen mehr setzen. Vielleicht gewollt auch in die Richtung, um mehr Flexibilität, mehr Regionalität in die Reform mit reinzubringen, aber es verzerrt nicht nur das Wettbewerb, er verzerrt auch die demokratischen Prozesse, die wir bisher gewohnt sind, die auch immer mal wieder zu guten Ergebnissen geführt haben. Man muss jetzt sagen, dass jetzt die letzte Strategieentwicklung Deutschlands für die GAP nicht unbedingt sehr smooth lief. Aber das ist so der Status quo. Wir haben jetzt 2025 Ende und Ende 2027 sollten wir uns schon einig sein, was mit dieser GAP passieren wird. Der Gedanke oder war schon vor einigen Wochen, dass es vielleicht jetzt schon im Parlament scheitert, scheint nicht so. Von der Leyen kommt Ihnen entgegen. Skizzieren Sie mal, wie könnten die nächsten Monate ablaufen? Was passiert jetzt?
Also wir steigen jetzt, nachdem ja die Kommission uns entgegengekommen ist, und ich will schon ein Element, das ich noch nicht erwähnt habe, also die Kommission hat jetzt nochmal circa 50 Milliarden Euro ins Schaufenster gestellt mit einem sogenannten Rural Target, also was heißt das? Ne, in diesem Gesamtbudget von den 865 Milliarden für Agrar, Regional, Migration, Sicherheit, ja, sollen 10% für die ländlichen Räume gesichert sein. Die 300 Milliarden für die GAP muss man da rausnehmen. Also Pi mal Daumen, ne, sind es knapp 50 Milliarden Euro. Jetzt muss da kein Jubel ausbrechen, ne, weil die bisherige zweite Säule der Agrarpolitik waren ja 100 Milliarden Euro. Und mit diesem Rural Target, ne, kann man ja sagen, dass bisherige Kohäsionsstrukturmittel da auch reingemischt sind. Also in Südbaden, ja, auch in meiner Heimat, gab es ja nicht nur das LEADER-Programm, ja, und eben Agrar, Umwelt, Tierwohl, Agrarinvestition, sondern es gab ja immer auch sogenannte EFRE-Mittel, ja, also wo ein mittelständischer Betrieb dann eben auch Strukturmittel bekommen hat, wenn er eine Investition getätigt hat. Aber es ist jetzt schon ein Entgegenkommen, dass sozusagen das klar ist, die ländlichen Räume müssen geschützt werden, ja, oder sie sind vielleicht, ja, ist nicht so sicher, ob sie in den Hauptstädten dann auch so gehört werden, ja. Vereinfacht gesagt, ich bin der Überzeugung, ja, dass die ländlichen Räume in Brüssel mehr Fürsprecher haben, ja, als das in Berlin, Paris, Madrid, Rom und Warschau der Fall ist. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, und deswegen ist es gut, dass sozusagen, ne, diese 10% von der Kommission als Hauptelement des Entgegenkommens dann auch jetzt uns signalisiert worden sind. So, jetzt fangen wir an mit den Verhandlungen. Ja, wir werden demnächst in den nächsten Tagen dann die Berichterstatter, Schattenberichterstatter, das heißt also, das Parlament stellt jetzt sein Verhandlungsteam auf vor Weihnachten und dann werden die Berichterstatter oder Berichterstatterin werden dann aufgefordert sein, einen Bericht in den nächsten Monaten zu erarbeiten. Was heißt das? Man nimmt sich dann eben diesen ganzen Vorschlag vor, ja, und macht dann Änderungsanträge, nur dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, in der letzten Reform waren es 7.000.
Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich, die erste Frage, was macht ein Europaparlamentarier eigentlich? Das klingt nach richtig viel Arbeit, da will ich nicht tauschen.
Ja. Genau, also das ist sehr viel Arbeit und jetzt eben nochmal komplizierter, weil jetzt müssen wir ja parallel arbeiten. Wir haben zum einen den Hansen-Vorschlag, da gibt es ein Berichterstatterteam dann, ne? Und eben, ne, diesen Plan, diesen NRPP, der dann zwischen dem Agrarausschuss, dem Regionalausschuss und dem Budgetausschuss verhandelt wird, ja, und manche im Detail, die Artikel, die korrespondieren. Das heißt, wenn du aus diesem NRPP dann was ausnimmst, ne, musst du es in den Handelsvorschlag reinnehmen. Also, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber die nächsten Monate werden da sehr herausfordernd. Ne. Da ist eben auch sehr viel Abstimmung dann auch mit dem Agrarministerrat und, ne, und den dortigen Verhandlungsteams aus meiner Sicht notwendig. Ja. Ansonsten haben wir dann am Ende, das kann man auch machen, ja, aber wenn die Co-Gesetzgeber dann völlig, völlig unterschiedliche Ansätze haben, dann werden das Trilogverhandlungen, also die finalen Verhandlungen dann, ne, bis die GAP stehen soll, die werden noch komplizierter wie die letzten. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe ja ein bisschen Erfahrung, wir haben ja mal versucht, über 3 Tage einen Kompromiss festzuzurren, 2021, ja, und sind dann von Mittwoch bis Freitag, sind am Freitagmorgen dann gescheitert, haben uns nochmal 4 Wochen Zeit genommen und haben es dann beim nächsten Mal dann auch geschafft. Also schon bisher waren diese finalen Verhandlungen zwischen Kommission, Rat und Parlament schon herausfordernd. Wenn aber wir jetzt im Zweifel, ne, völlig unterschiedliche Ansätze wählen, ne, zwischen Parlament und Rat, dann wird die Sache natürlich eine absolute Herkulesaufgabe.
Herkulesaufgabe oder vielleicht auch nicht machbar?
Also ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, ja, und glaube schon, dass wir einen Weg finden. Ja. Aber dazu gehört viel politischer Wille und natürlich am Ende, und ich weiß, dass das im Moment gerade gar nicht beliebt ist, ja, aber natürlich auch Kompromissfähigkeit, sagen wir mal, zwischen den politischen Akteuren. Ja. Also meine Parteienfamilie hat immerhin 26% im Europäischen Parlament, aber wer ein bisschen rechnen kann, weiß, dass das weit weg ist von einer Mehrheit. Ja. Also wir brauchen mindestens 3 Fraktionen, ne, im Europäischen Parlament, die dem dann auch zustimmen können, also die dann für eine Mehrheit sorgen. Ja. Und da geht es nicht nach dem Weg, ja, also da bestimmt einer und die anderen folgen, ne, sondern da hat jeder Ideen, manchmal gute, vielleicht auch manchmal weniger gute, manche, die einem gefallen, manche, die einem vielleicht weniger gefallen, aber am Ende soll ja was Gutes dabei rauskommen. Ich glaube, wenn ich so die Mehrheiten im neuen Europäischen Parlament mir anschaue, würde ich schon sagen, oder würde ich sagen, ich glaube, die Aussage ist nicht falsch, dieses Parlament ist landwirtschaftsfreundlicher als letzte Parlament. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht für die Bäuerinnen und Bauern.
Da sind wir gespannt, weil ein Scheitern wollen wir nicht sehen. Keiner in der Landwirtschaft will das sehen. Wir wollen eigentlich zügig Entscheidungen haben und eine Sicherheit haben, um zu wissen, wie geht es weiter. Ich glaube, das ist eine Kernforderung aus der Agrarpolitik seitens des Berufsstandes. Gibt uns faire und planungssichere Rahmenbedingungen. Mit dem Appell, glaube ich, können wir hier mal aus der Runde hinaussteigen. Wie schaffen wir das frühzeitig, der Landwirtschaft verlässliche Rahmenbedingungen zu liefern, zu zeigen? Und ja, insbesondere, dass wir auch Sie dabei bestrebt sind, dieses Bürokratiemonster GAP einigermaßen zu ziehen.
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, das uns ja offensichtlich in dieser GAP nicht gelungen ist. Das Thema Planungssicherheit. Ne? Wir haben jetzt verschiedene Änderungen vorgenommen. Ich stehe auch zu diesen Änderungen, ne, die wir vor der Europawahl gemacht haben, mit der Herausnahme der Stilllegungsverpflichtung, um mal das wichtigste Beispiel zu nennen. Wir haben jetzt ja letzten Montag nochmal ein Vereinfachungspaket gemacht, Stichwort Stichtagsregelung bei Grünland, nochmal Lockerungen beim Erosionsschutz. Auch das war richtig in der Sache, aber ich will am Ende eine GAP haben für die Jahre 28 bis 34, die dann eben auch 7 Jahre hält und wir nicht ständig dran rumdoktern. Ich glaube, das war ein richtiger Punkt aus der Landwirtschaft heraus, ja, dass eben, sage ich mal, entgegen zu früheren Zeiten, dass im Wesentlichen, ja, dann die GAP 7 Jahre bestanden hat. Ja. Diese Sicherheit hatten wir dieses Mal so nicht. Ja. Und ich finde, die müssen wir zurückbringen bei allen Veränderungen im Detail, die dann möglicherweise auf die Landwirte zukommen, ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal dann, dass wir sagen, aber dann steht es eben auch, ja, von 28 bis
30. Das wäre mal schön. Ich weiß nicht, ob ich das in meiner Karriere schon mal erlebt habe, dass man wirklich nicht nochmal nachbessern musste, aber wir würden uns freuen aus Sicht der Landwirtschaft auf jeden Fall, dass es da eine Einigung gibt, die lange hält. Und vielleicht, das ist der Punkt, wird aus der Revolution noch eine Evolution. Das ist eigentlich die Verhandlungsmasse, die wir brauchen in Zukunft. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das sehr informative Gespräch. Wir haben jetzt wirklich ein paar Insights erfahren, die wir so nicht aus der Presse bisher herausziehen konnten. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und egal ob Berichterstatter oder nicht, ich denke, wir sollten uns dann nochmal zusammenschalten, wenn Berichte stehen oder wenn wir wieder mehr Einblicke in die Parlamentsarbeit brauchen. Und da hören wir uns auf jeden Fall wieder. Aber vielen Dank. Und jetzt geht es gleich weiter in das parlamentarische Geschehen bei Ihnen.
Gerne, herzlichen Dank.
Das war ein Podcast von Wir Landwirten Media. Für alle, die Landwirtschaft leben.